die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn es ist eines meiner Herzensthemen, aber ich glaube auch eines der Herzensthemen von Barbara Wichtmann, die heute mit mir hier im Podcast ist, und auch von unserem Gesprächspartner, wenn nicht das Herzensthema. Und wir sprechen heute zum Thema Führung im Wandel und zu Diversität und Führung, wie das überhaupt zusammenpasst. Und unser Gesprächspartner heute ist Jens Hollmann. Und wenn man Jens Hollmann fragt, wie er seine eigenen beruflichen Entwicklungsphasen so beschreiben würde, dann ist es das Aufspüren des noch nicht Gesehenen. Und das Handlungsleitend ist für ihn dabei dann sein ausgeprägter Sinn für verschiedene Möglichkeiten, insbesondere eben in Anbetracht der zunehmenden Dysfunktionalitäten im Gesundheitswesen und auch der Notwendigkeit, immer mehr Energie für dasselbe Ergebnis aufzuwenden. Und das kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Immer wieder gab es in seinem Leben Beobachtungen, die ihn aufgefordert haben, seinen Möglichkeitssinn zu schärfen. Und seit beinahe 20 Jahren Tätigkeit im Gesundheitswesen hat er sich auf die Begleitung und Gestaltung von Organisationen, die Kompetenzentwicklung von Führungskräften und das Coaching von ÄrztInnen in verantwortlichen Positionen fokussiert. Vor 8 Jahren konnte er mit der DRG die Führungsakademie aufbauen. Vielleicht kennt der ein oder die andere ihn auch daraus schon. Und seitdem ist er nicht nur Dozent vieler Führungskurse, sondern auch Impulsgeber und Raumgeber für RadiologInnen und damit der perfekte Gesprächspartner für unsere Community zu diesem wichtigen Thema. Und ich möchte auch gleich einsteigen mit 2 Zitaten. Das erste Zitat kommt aus einem Buch, das Jens Hollmann geschrieben hat, das heißt Führungskompetenz für leitende Ärztinnen und Ärzte. Und darin schreibt er: Vor allem die Fähigkeit zu begeistern, Mitarbeitende auf die Neuerungen vorzubereiten und sie einzubinden, die Potenziale der Belegschaften und die Synergien unterschiedlicher Fähigkeiten auszuschöpfen, wird auch bei leitenden Ärzten ein zunehmend hohes Maß an Führungskompetenzen verlangen. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Und das spiegelt sich auch ein bisschen wieder in verschiedenen Ausschreibungstexten für neue Professuren, die einem so über den Weg laufen in letzter Zeit. Und aus einem möchte ich mal zitieren und dann steigen wir auch direkt ein in unser Gespräch. Dort hieß es nämlich: Daher wird eine kooperative, teamorientierte und gestaltende Arbeitsweise sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit erwartet. Die außerfachlichen Kompetenzen der in die engere Wahl genommenen KandidatInnen werden im Zuge des Auswahlverfahrens individuell evaluiert. Nähere Informationen ergehen mit der Einladung zum Hearing. Herr Hollmann, aus diesen diversen gesellschaftlichen Debatten wissen wir ja schon, dass Führungskompetenzen in der heutigen Berufswelt ja immer wichtiger werden. Jetzt scheint das erfreulicherweise, wie man an diesem Text zumindest erahnen kann, endlich auch mal in der Medizin anzukommen, wenn auch gefühlt nur sehr langsam. Wie schätzen Sie diese Entwicklung auch vor dem Hintergrund Ihrer wirklich langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von Führungskräften ein?
Ja, erstmal einen schönen guten Tag zusammen Ihnen beiden und vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Vielen Dank. Frau Wichtmann und Frau Wittler. Ja, das ist ziemlich spannend. Sie haben gerade eine, so wenn ich das richtig gesehen habe, eine wirklich Original-Stellenausschreibung wahrscheinlich für eine Chefärztinnenstelle vorgelesen und Sie haben ein paar Kriterien reingenommen, wie teamorientiert, Kommunikation und so weiter und so weiter. Und da gibt es jetzt 2 Dinge eigentlich zu berichten. Das eine, was ich berichten kann, ist, dass es Organisationen gibt, die tatsächlich neben der Fachexpertise, also all die Dinge, die sie mitbringen müssen, um quasi wirklich als Ärztin oder als Arzt sinnvoll diese Aufgabe erfüllen zu können, ist im Grunde genommen selbstverständlich. Vielfach steht in Anzeigen etwas drin, was eigentlich nicht das Papier wert ist, auf dem es steht. Also natürlich sind die meisten heute digital. Das heißt also, es steht dann im digitalen Raum nicht das, was es sein sollte. Das heißt also, wenn so eine Ausschreibung, die Sie jetzt gerade zitiert haben, und vielleicht ist das ja auch ein aktueller Fall in irgendeiner Universitätsklinik, sollte man dann schon sehr klar nachfragen, mit welchem Sachverstand eigentlich die diese Stellen dann auch besetzen, letztlich eben die Gespräche führen oder auch die Auswahlverfahren durchführen, ob sie überhaupt A, in der Lage sind, das zu tun, weil es gibt eine Reihe von Beobachtungsfehlern bei nicht geschulten Auditoren in dem Bereich oder Assessoren, je nachdem, wie man das Verfahren aufbaut. Und da ist es schon auch wichtig, mal nachzufragen, meinen Sie das ernst oder ist es quasi nur, weil es auch alle anderen schreiben, so nach dem Motto teamorientiert, aber bitte dann auch durchsetzungsorientiert und dann sagt man im nächsten Moment und dann würden wir jemanden gerne haben, der freundlich zugewandt, im nächsten heißt es dann wieder, aber der alle Ziele bitte durchdrückt und das heißt, es sind eine Menge Dinge, die wenig glaubhaft sind, weil die Organisationen, sprich Krankenhäuser und Universitätskliniken, gar nicht in der Lage sind bisher, die Dinge wirklich profund, auch dann valide Prognose, wäre das Fachwort, in diesen Verfahren sich anzuschauen.
Und denken Sie jetzt von der anderen Seite mal geguckt, also wie wichtig sind diese Führungskompetenzen jetzt in der Medizin? Mhm. Also haben Sie schon auch den Eindruck, das wird immer wichtiger, egal was jetzt in diesen Texten steht und was dann in der Realität damit passiert? Oder ist es eigentlich doch gar nicht so wichtig in der Medizin?
Doch, es ist wichtig, aber es unterscheiden sich die Kliniken oder die Arbeitgeber, je nachdem, was das für Konstrukte sind, sehr stark voneinander. Es gibt durchaus Kulturen, wo ich auch aus eben Verfahren sagen kann, dass in diesen Verfahren die Dinge wirklich wichtig sind und dass es nicht nur das Papier ist, auf dem es steht, weil man weiß, dass es bestimmte fachliche Expertisen gibt, die uneingeschränkt sicherlich gut sind, die aber nicht darüber eine Aussagefähigkeit treffen können, ob das Führungspersönlichkeiten sind, die tatsächlich ein Team formen können, die, Sie haben vorhin das Wort Begeisterung genutzt, also die einen Geist in diese Abteilung auch bringen können, wo man einfach Lust hat und auch Freude hat, dauerhaft praktisch die Dinge, die man kann, einbringen zu wollen. Und das lernen Mediziner nicht im Studium, das hat sich bisher nicht verändert. Das, was sich verändert hat, ist so das Thema Kommunikation. Also das heißt, in den neueren Studiengängen gibt es zu dem Thema Arzt-Patienten-Kommunikation, Vermitteln von Infausten, Prognosen, Diagnosen. Also solche Themen sind tatsächlich mehr in den Fokus gerutscht und das ist auch gut so. Und wenn ich das mit dem Patienten besser kann, dann kann ich es natürlich auch nutzen für eine Mitarbeiterführung. Aber das, was bisher in keinem Curriculum der Fall ist, sofern ich das sozusagen überblicken kann, zumindest im deutschsprachigen Raum, das gilt für die Schweiz und auch für Österreich, gibt es im Grunde genommen Themen wie Teamführung, Konfliktlösung oder auch Konfliktvermeidung oder das Thema, wie mache ich wirklich eine gute Besprechungskultur? Wie sind Feedbackgespräche, um darüber zu sprechen, was so für Entwicklungen bei Mitarbeitern, die eben noch nicht fertig sind mit der Ausbildung, zu führen? Das sind eigentlich alles Kontexte, die im Alltag wirklich sehr wichtig sind, gerade bei dem Thema Bindung, umgekehrt, wenn zu viele Mitarbeiter die Abteilung verlassen. Aber trainiert, in irgendeinem Curriculum verankert, sind sie bisher eigentlich nicht.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist tatsächlich etwas, das ich mich auch jetzt gefragt habe. Jetzt ist es natürlich das eine, dass in den Ausschreibungstexten und den Bewerbungsverfahren plötzlich Führungskompetenzen von uns MedizinerInnen gefordert werden. Aber ich habe mich gefragt, woher denn diese Kompetenzen eigentlich genau kommen sollen, die einem ja in der Regel auch nicht unbedingt vorgelebt wurden, geschweige denn von einer systematischen Ausbildung und Entwicklung im Rahmen der Aus- und Weiterbildung, wie aus einem Haifisch denn plötzlich eine Leitwölfin quasi werden soll? Oder muss das schon immer in einem geschlummert haben? Oder kann überhaupt jeder, jede zu einer guten Führungskraft werden?
Ja, es ist eine wirklich komplexe Frage, die Sie da aufbringen. Und ich versuche die mal in verschiedene Blöcke ein bisschen aufzuteilen. Also natürlich, Sie haben das Wort Haifisch genutzt oder Leitwölfin genutzt. Ich würde sagen, es gibt nach wie vor Klinikkulturen, da überleben sie nur als Haifisch.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also es gibt durchaus Klinikkulturen, wo ich sagen würde, wenn sie da nicht Haifisch sein wollen oder Haifischin sozusagen, dann haben sie keine Chance. Also es heißt, es gibt Kulturen, die ziehen Führungskräfte an, die im Grunde genommen in einer tradierten Welt der 80er, 70er Jahre zu Hause sind. Und die Kultur fördert das quasi geradezu noch. Und dann ist halt die spannende Frage, will man so ein Arsenal von Haifischwerkzeugen lernen, um in so einer Kultur überleben zu wollen? Oder sagt man schlicht und ergreifend, in so einer Kultur möchte ich mich diesen Werkzeugen nicht bedienen und werde auch in dieser Kultur nicht Arzt oder Ärztin sein wollen? Also das ist der eine Punkt. Also ich erlebe zunehmend, dass sich Ärztinnen und Ärzte natürlich angucken, was ihre Aufgabe ist, sich natürlich angucken, welche Klinik das ist, aber auch mittlerweile sehr stark hinschauen, in welcher Kultur, und dazu gehört natürlich Führung, in welcher Kultur, wie ist es mit dem Team, wie ist die Zusammenarbeit, wie wird Fairness gefördert, wie ist es mit dem Thema Diversity? Also es heißt, die Kriterien der Auswahl für eine Stelle nimmt zu. Und damit sind im Grunde genommen immer mehr Organisationen gefordert und damit natürlich auch die Chefärzte und Ärztinnen, quasi zu sagen, da kann ich nicht drüber hinweggucken, weil das mit zu einem Auswahlkriterium wird. Und damit entscheidet sich auch, ob ich die Menschen bekomme, die ich gerne haben will. Also das ist so der erste Punkt. Also sprich, es gibt Kulturen, da ist es gut, ein Haifisch zu sein, nur da muss man dann sich selber die Frage stellen, will ich dahin? So, der erste Punkt. Zweiter Punkt haben Sie angesprochen. Wie sieht es aus mit Weiterbildung, systematische Ausbildung, Entwicklung? Klare Antwort, ja, das gibt es. Das haben Sie beide ja auch sozusagen vielleicht mit zum Anlass genommen, dass wir miteinander sprechen. Die Deutsche Röntgengesellschaft hat seit 8 Jahren gemeinsam mit mir eine Führungsakademie aufgebaut und wir haben seit 8 Jahren tatsächlich ausgebuchte Kurse, weil immer mehr von den, und zwar nicht nur Jüngeren, muss ich dazu sagen, sondern durchaus auch von Menschen, die schon Chefarzt oder Ärztin sind, die sagen, ich möchte eigentlich ein gutes Team haben, ich möchte nicht lauter Konflikte und ungelöste Themen praktisch in der Abteilung haben. Und ich muss mich um das Thema kümmern, weil die meisten Themen, die Führungskräfte und ich sage eigentlich lieber Führungspersönlichkeiten in der Radiologie haben, sind nicht das Bild oder die Intervention, sondern sind die Fragen der Zusammenarbeit oder Nicht-Zusammenarbeit, die Dysfunktionalitäten im Team. Das heißt, wenn Sie heute mit einer Leitungskraft sprechen oder einer Leitungspersönlichkeit sprechen und Sie fragen, was beschäftigt Sie da eigentlich, medizinisches oder das Thema Personal? Und da können Sie, sicher sein, dass weit mehr als die Hälfte, ich würde sagen, wahrscheinlich sogar weit mehr als 90% sagen, ja, das Medizinische, damit beschäftige ich mich jetzt 10, 20 Jahre. Natürlich gibt es da Fragen und Dinge, die nicht einfach zu lösen sind. Aber das, was mich viel mehr beschäftigt, und zwar zum Teil auch zeitlich beschäftigt, ist eigentlich das Thema Personalführung, Teamgestaltung, Zukunftsentwicklung der Abteilung. Und genau das, was mich 90 oder auch 80 oder 70% beschäftigt, habe ich nirgendwo gelernt. Also das heißt, das Spannende ist, dass der größere Teil von Führung oft die Radiologinnen und Radiologen beschäftigt und der geringste Teil in der Ausbildung und Weiterbildung war. Und das ist ein so krasses Missverhältnis zu manchmal ja 12 Jahren Ausbildung, manchmal sogar noch mehr, je nachdem, in welchem Bereich man da tätig ist. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben gesagt, man braucht da nicht 2 Jahre für, man braucht da auch nicht irgendwie hunderte von Stunden zu. Aber man sollte so ein bestimmtes Setup, mit dem sollte man sich beschäftigt haben, wenn man in so eine Rolle als Oberärztin, Oberarzt oder als Chefarzt reingeht oder Chefärztin, weil es extrem hilft, und zwar nicht nur dem Team, sondern vor allen Dingen einem selbst, zu wissen, was sind da für Motivatoren, was sind da für Erwartungen und was sind da für Dynamiken in so einem Raum überhaupt praktisch wirkend und wie kann ich damit gut gestaltend werden. Und natürlich gibt es so die Frage, ja, kann man das denn überhaupt lernen? Also sozusagen, auch wenn das nirgendwo vorgelebt worden ist, weil ich Pech hatte, ich habe halt mehrere maligne Führungskräfte gehabt in meiner Karriere und ich habe es mir nirgendwo abgucken können. Ja, man kann vieles lernen und natürlich gibt es manchmal auch einen Teil Talent. Also manche kommen, die waren eben 5 Jahre Klassensprecher, Schulsprecher, waren in irgendwelchen Gremien Sprecherinnen oder Sprecher. Das heißt so, natürlich gibt es Menschen, die auch mehr Lust dazu haben und manche muss man ehrlicherweise auch empfehlen, ich glaube, dass Ihre Expertise wirklich in der Expertenfunktion ist und vielleicht ist Führung und auch wenn das jetzt so komisch klingt, Menschen zu lieben, ist schon ganz vorteilhaft, wenn man führen will. Also man muss das schon auch mögen und wenn man es nicht mag, dann kann man sich sicherlich vieles erschließen, aber dann ist es eigentlich auch für einen selbst nicht gut, wenn man in die Führung geht.
Ist denn das kommt mir jetzt gerade so, wo Sie eben gesagt haben, manche sind vielleicht in der Expertenkarriere besser aufgehoben. Es gibt ja schon Ansätze, so wenn man sich mit New Work ein bisschen auseinandersetzt, die eben genau das fordern, ne? Also dass dass man eigentlich in der Medizin die Expertenkarriere von der Führungskarriere trennen sollte und eben hier auch verschiedene, naja, Stellen ausgestalten sollte, denn der beste Experte ist vielleicht nicht immer zwingend die beste Führungsperson. Wir erwarten ja immer irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, die eben alles perfekt kann. Und das, also der logische Menschenverstand, der sagt einem ja eigentlich auch schon, das kann nicht so richtig aufgehen, dieses Konzept. Haben Sie da eine Meinung zu? Das würde mich interessieren.
Ja, das ist der eine Aspekt. Also sozusagen dieser Satz, also wenn man einen super Experten zu einer Führungskraft macht, dann verliert man zwei Dinge gleichzeitig, wenn man Pech hat. Man verliert nämlich den guten oder die gute Expertin und man gewinnt eine schlechte Führungskraft, also wenn es schlecht läuft. So. Also das heißt, man verliert im Grunde auf beiden Seiten. Aber es gibt eigentlich noch eine zweite Thematik, die ist bisher sehr wenig beleuchtet worden. Aber ich will sie mal mit reinnehmen, weil ich wirklich jetzt seit 20 Jahren mich mit dieser Thematik intensivst beschäftige. Ich halte das Karrieremodell an sich, also nicht nur die Frage Experte zu Führungskraft oder kann ein Experte auch eine Expertenkarriere machen. Ich halte die Karriereentwicklung und die Karrieremodelle, die dahinter liegen, an sich für problematisch, weil wenn man mal durchgeht, also Assistenzärztin, Fachärztin, Oberärztin, Chefarzt, wie viel Prozent werden eigentlich Chefärztin oder Chefarzt? Das ist nicht sehr viel. Wir haben ungefähr, jetzt nicht auf die Radiologie bezogen, aber in Deutschland so schätzungsweise zwischen 12.000 und 15.000 Chefärztinnen und Chefärzte. Wir haben aber ca. 300.000 Ärzte und Ärztinnen. Die sind natürlich nicht alle im Klinikum, das ist schon klar. Aber interessant wird Folgendes, wenn Sie, und das ist ja der Fall für sehr viele Ärztinnen und Ärzte, dass Sie irgendwie Oberärztin oder Oberarzt werden. Und dann haben Sie eine Karriere von 20 bis 30 Jahren, weil viele werden das heute mit Mitte 30, ist kein unüblicher Zeitpunkt. Und dann werden sie das 30 Jahre lang sein. Ja. Also wenn sie irgendwo in eine andere Branche gehen und da wird ihnen jemand sagen, naja, sie sind jetzt 29 oder auch von mir ist 33 und sie sind jetzt angekommen, da würden sie die Welt nicht verstehen. Mhm. Das heißt, dieses Karrieremodell, was wir bisher klassischerweise haben, ist aus meiner Sicht wenig attraktiv, es sei denn, man will wirklich in diese Rolle Chefärztin oder Chefarzt gehen und kommt dann auch da an, aber es kommen eben auch viele nicht an und sind dann auch hochgradig frustriert, weil sich wirklich 20 Jahre wirklich faktisch nichts bewegt. Ja, es gibt dann noch den Geschäftsführer, den Oberarzt bei großen Konstrukten, richtig, klar, dann versucht man so ein paar Gebilde zu machen, aber ich glaube, man wird in den nächsten Jahren darüber nachdenken, ob es nicht tatsächlich auch andere Karrieremodelle gibt. Also da wird wenig gesprochen bisher darüber. Ich habe das Thema wirklich immer wieder mal, dass ich das reinbringe, sagen, ob das nicht eine sinnvolle Idee ist. Und alle sagen, es ist sinnvoll, aber es bewegt sich halt nichts, weil man natürlich auch sehr gefangen ist in den Fahrtabhängigkeiten. Man hat dann unter Umständen auch Tarifverträge, die genau abgrenzen, was der eine denn nicht macht. Mhm. Also das heißt, ich glaube, wir werden da eine andere Art von Diskussion in Zukunft führen, weil ich glaube nicht, dass die Generation, die jetzt kommt und die Babyboomer gehen halt jetzt in die Rente, die das irgendwie mitgemacht haben. Ich glaube, die nächste Generation wird sagen, ey, da 20 Jahre irgendwie, das ist, glaube ich, kaum auch vermittelbar.
Können Sie mir ein Bild davon geben, was da mögliche Modelle sein könnten?
Naja, mögliche Modelle ist ja, dass bisher die Weiterbildung wahrscheinlich zu 98%, also wahrscheinlich sogar zu nahezu 100% sich medizinisch ausprägt. Und es gibt ja eine Menge spannender andere Dinge, die sich jetzt in der nächsten Zeit ergeben oder ergeben werden oder schon ergeben haben. Das heißt also, dass es Experten gibt tatsächlich, die sich mehr auf die Digitalisierung, auf Prozesse, auf auch von Zusammenarbeit, also wo wir sagt, okay, welche Strukturen brauchen wir eigentlich, dass hier eine andere Medizin stattfindet in dem Zusammenschau auch von verschiedenen Disziplinen. Also das Thema auch die Silos zu durchschreiten. Also wenn man so heute Radiologen oder mit Radiologinnen und Radiologen spricht, dann gibt's ja die einen, die sagen, ich bin Dienstleister aller anderen Disziplinen. Das ist so die eine Haltung. Die ist auch ja nicht per se schlecht. Also Dienstleister zu sein, ist ja völlig legitim und ist weder gut noch schlecht. Aber interessant ist, dass es andere gibt, die sagen, meine Positionierung als Radiologin ist, Steuerer zu sein in der Klinik. Und Steuerer zu sein heißt, bestimmte Anforderungen der Kollegen aus anderen Disziplinen in Frage zu stellen. Und ich sage, das schieben wir jetzt mal durch. Und das ist die dritte unsinnige Untersuchung, die ich heute Morgen mache. Sondern wirklich Steuerungspartner zu sein, einfach miteinander auch ein Dialog zu führen, was sinnvoll ist, was bestimmte Ausbildungsabschnitte besser nicht anfordern sollten, etc. Und wirklich Sparingspartner und manchmal vielleicht auch Konfliktpartner zu sein, zu sagen, nee, unsinnige Sachen werden wir mit den Ressourcen, die wir haben, nicht machen. Und das bedeutet aber eine völlig andere Positionierung. Und es bedeutet auch andere Skills, die Sie brauchen, um in so eine Klinik-Steuerungsfunktion hineinzugehen.
Ja, und genau diese wichtigen Fragen wollen wir in zwei weiteren spannenden Podcast-Folgen gemeinsam mit Herrn Hollmann weiter diskutieren. Wie sehe ich meine Rolle als Radiologin? Welche Positionierung nehme ich ein? Welche Skills brauche ich für Führung? Und an dieser Stelle möchten wir euch gerne einladen, uns eure Erfahrungen zum Thema Führungskultur, positive und negative, mitzuteilen. Wie erlebt ihr die praktizierte Führungskultur in eurer Umgebung? Was sind für euch entscheidende Kriterien? Wie seht ihr eure Karriere in der Zukunft? Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns einbringt. Schreibt uns an diversity@drg.de.